Ja, das tun wir, dass wir den König Jesus Christus anbeten. Und dazu ist ja auch dieser Gottesdienst da. Ich finde, an das Lied kann man sich gewöhnen. Ich habe es noch nie gesungen. Hat einen schönen Rhythmus, hat einen schönen Text. Ja, und ich möchte mit uns über ein Thema nachdenken, heute in dieser Predigt, das verborgene Leben in uns. Dazu lese ich mal einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die ersten 11 Verse, bis Vers 12. Als aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, dieser Text, die Seligpreisungen, das Thema heißt das verborgene Leben in uns. Es gibt Verborgenes in uns. Das wird sichtbar gemacht. Wenn wir zum Beispiel mal so eine Überweisung kriegen vom Arzt, da werden Röntgenbilder gemacht, da wird ein MRT gemacht, damit man das noch deutlicher sieht. Und dann wird etwas sichtbar in uns, was so, wenn wir normalerweise jemandem gegenüberstehen, überhaupt nicht sichtbar ist. Ist ganz klar. Oder manchmal wird man gefragt, wie geht es dir? Und dann sagt jemand, wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, dass man das äußerlich gar nicht so sieht, wie es einem Menschen aussieht. Es gibt Verborgenes in uns, das wird sichtbar gemacht durch unsere Reaktion auf etwas oder durch etwas. Und Jesus macht hier in diesem Text, in einem Vers, das sehr deutlich. Er macht das Verborgene zum Thema. Jesus hat mal gesagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aus dem Herzen. Und das ist nicht immer so sichtbar, wenn uns Menschen sehen. Muss man einfach so sagen. Zuerst einmal sind in menschlichen Herzen Dinge drin, die böse sind und die den Menschen unrein machen, sagt Jesus. Und diese Dinge befähigen die Wirkung des Bösen praktisch von innen heraus nach außen. Und am Ende der Seligpreisung zeigt hier seine andere Wirkung von innen nach außen. Jesus sagt, dass in den Seinen etwas Verborgenes ist, das sich nach außen kraftvoll auswirkt wie Salz und wie Licht. Denn nach diesem Text ist davon die Rede, da spricht Jesus davon, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann möchte Jesus, glaube ich, damit sagen, jetzt seid ihr Salz und Licht in dieser Welt, jetzt macht mal was daraus. Macht mal was aus eurem Leben mit Gott. Das Verborgene in uns. Stellt euch mal vor, Ihr kommt hier heute rein, die Tür macht ihr auf und manchmal ist man ja auch so ein bisschen trottelig oder in Gedanken. Auf jeden Fall schaut man nicht immer so, was auf dem Boden liegt oder steht. Und da steht jetzt ein Eimer. Und ihr kommt da und oh, bumm, knallt dagegen und fliegt da drüber. Und siehe da, da läuft etwas aus diesem Eimer raus. Kann sich ja die Frage stellen, was ist jetzt in diesem Eimer? Eigentlich ist in diesem Eimer etwas drin. Und das, was drin ist, das läuft raus. Wenn da zum Beispiel Rotwein drin wäre, dann würde Rotwein rauskommen und nicht Jauche. Wenn da Wasser drin wäre, da würde Wasser rauskommen und nicht Rotwein. Wo wir manch einer Rotwein bevorzugen würde, aber wenn er verschüttet wird. Also es kommt eigentlich das raus, was drin ist. Und jetzt habe ich mir so gedacht, jetzt kommt so ein Anstoß an unser Leben. Da ärgert uns jemand ganz gewaltig. Und was kommt aus uns raus? Ich denke, es kommt das raus, was drin ist. Wenn wir zum Beispiel, die haben ja so Tage, da sind wir gut drauf. Und wenn man gut drauf ist, und dann ist unsere Reaktion anders, als wenn wir uns ärgern lassen. Wenn wir uns mit diesem Ärger befassen. Denken, wie kann der nur? Wie ist der nur so blöd? Und was weiß ich? Wenn man das an sich heranlässt. Jesus sagt, unsere Reaktion kommt aus unserem Herzen. Es passiert ja, da sagen manchmal Leute oder Christen auch, die anderen sind schuld, dass das in meinem Leben so passiert und dass ich so bin. Jesus sagt, unsere Reaktion kommt aus unserem Herzen, was in meinem Herzen drin ist. In den Seligpreisungen zeigt Jesus ja verschiedene Verhaltensweisen des Christen auf. Und Jesus beginnt jede einzelne mit den Worten selig sind. Und dieses selig sind kann auch mit glücklich zu preisen sind wiedergegeben werden. Alles selig sind bedeutet nicht, dass errettet sind oder errettet werden. Es geht nicht um die Errettung von der Sünde zum ewigen Leben hin, sondern es geht um das Leben, nachdem ich gerettet bin, nachdem wir gerettet sind. Was kommt danach? Wie gehen wir mit unserem neuen Leben um? Und ich denke, so manch einer von uns ist vielleicht schon viele, viele Jahre im Glauben stehend Christ. Und trotzdem muss ich mir diese Frage immer wieder stellen und gefallen lassen. Jesus hat mal gesagt, lernet von mir. Wir können natürlich auch von Menschen lernen. Wir lernen auch von anderen, weil wenn wir ein Salz und ein Licht sind, sind wir auch ein Vorbild für andere, ist ja klar. Aber er sagt, lernet von mir. Wir können von Jesus lernen. Wir müssen von Jesus lernen, mit Jesus zu leben. Egal wie viele Jahre wir schon Christ sind. Wir müssen lernen, das Glück, was wir mit Gott haben, wirklich zu fassen und zu verstehen. Und in dieser Predigt wird uns der Vers 8 beschäftigen, den habe ich mir rausgesucht. Dort heißt es, glücklich zu preisen sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es geht um das Herz des Menschen. Und dazu habe ich drei Punkte. Einmal, wie können wir ein reines Herz bekommen? Man spricht ja von einem reinen Gewissen, man spricht von reinen Gedanken. Wir sprechen heute mal von einem reinen Herzen. Das Herz ist ja, macht ja unsere Persönlichkeit aus, macht ja uns irgendwie aus, ist unsere Schaltzentrale. Wir können anderen etwas vormachen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, aber wir können praktisch, möchte ich mal sagen, Gott nichts vormachen. Gott kann man nichts vormachen. Gott schaut in unser Herz hinein. Gott sieht unser Herz. Im Alten Testament steht sogar an einer Stelle, er sieht unsere Gedanken von ferne. Und was aus unserem Herzen rauskommt, zeigt sich auch, was in unserem Herzen drin ist. Wie wir wirklich sind. Und nun sagt Jesus hier, selig sind die reinen Herzen sind. Also nicht nur die sich so ein reines Herz wünschen. Wäre immer toll, wenn ich ein reines Herz hätte. Oder dass man sagt, gestern oder morgen. Sondern er spricht von so einer Art Ist-Zustand, die reines Herzen sind, in der Gegenwart. Im Heute soll unser Herz rein werden. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie kann unser Herz rein werden, da gibt es natürlich verschiedene Antworten drauf und ich möchte zwei Antworten geben. Einmal aus Kolosser 1, Vers 27. Da heißt es, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Kapitel 3, Vers 16, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesang, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und irgendetwas, möchte ich mal sagen, wohnt immer in uns. Irgendetwas wohnt immer in uns. Entweder das Wort vom Gott oder das Wort vom Teufel, das Gute oder das Schlechte. Erbauliche Gedanken oder Gedanken, die anderen oder mir schaden, die uns kaputt machen. Wir befinden uns eigentlich nie auf neutralem Boden. Und damit das Böse uns nicht beherrschen kann, muss natürlich im Leben, jeden Tag im Leben von eines Christen, von uns passieren. Wir müssen uns den Guten eigentlich Platz machen. Man stellt sich natürlich die Frage, wie kann man den Guten Platz machen? Manchmal ist das gar nicht so einfach. Das Gute, Paulus hat das mal so gesagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Daran sieht man, Paulus war ja eine geistliche Kapazität, ne, hat sehr tief im Glauben gestanden und trotzdem dieser Kampf des Glaubens immer wieder, dann sieht man das einfach, dass das Schlechte uns viel einfacher fällt oder einfach da ist und für das Gute muss man sich immer wieder entscheiden. Also für das Gute und das heißt nicht gute Absichten haben. Also ich habe festgestellt, wenn ich mir nur gute Absichten vornehme, damit komme ich nicht allzu weit. Sondern es muss einen Schritt weitergehen. Man muss sich für das Gute entscheiden und dann, das bedeutet für mich, für Christus immer wieder entscheiden. Es gab mal diesen Slogan, was würde Christus tun oder was würde Jesus tun? Dass man sich auch in manchen schwierigen Scheidungssituationen diese Frage wirklich stellt. Und hier ist ja davon die Rede im Kolosserbrief, dass Christus in uns wohnt, in euch wohnt und er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Lasst dein Herz vom Geist erfüllen, lesen wir einmal in der Bibel. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Und wenn ich mit etwas erfüllt bin, möchte ich mal sagen, dann gehe ich ganz anders damit um, als wenn mich die Sache nicht interessiert. Oder wenn mich das nur ganz wenig beschäftigt. Lass das Wort von Christus in dir wohnen. Gib Gottes Wort bleibendes Wohnrecht. Mach es zur Herzenssache. Und dann stellt sich die Frage, wie wichtig ist uns das Wort Gottes, die Bibel? Wie lieb haben wir es gewonnen? Wie ernst gehen wir damit um? Wo stehen wir? Ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, der Schauspieler Heinz Hönig, der sagte dann in einer Talkshow, ich brauche zwischendurch immer wieder mal den Helikopter, damit ich die Welt mit Abstand von oben sehen kann. Da kriegt dann alles die Bedeutung, die ihm zusteht. Natürlich, da kann sich so ein Helikopter leisten und wir nicht. Aber es ist wahrscheinlich so auch sinnbildlich gemeint. Im übertragenen Sinn bedeutet das, gehen wir auf Abstand und schauen unser Herz mal an. Mit was füllen wir es? Was kommt raus? Und dann sortieren wir neu, damit alles seine Bedeutung bekommt, die ihm zusteht. Ich habe mir vor einem Monat mal vorgenommen, weil ich so einige Dinge in meinem Leben erkannt habe, die nicht gut sind, an diesen Dingen zu arbeiten. Und da habe ich in irgendeiner Zeitschrift gelesen, wenn man 100 Tage sich damit beschäftigt, die Dinge loszuwerden, dann wäre man über dem Berg. Und dann habe ich mir für mich persönlich ein 100-Tage-Programm gemacht. Und ich muss sagen, die ersten 30 Tage habe ich hinter mir. Und man merkt, es tut sich wirklich etwas im Leben. Manchmal denkt man, wir können diese Dinge, die da sind, nicht verändern. Das ist einfach so, das ist festgefahren. Ob es in Beziehungen ist oder sonst wie, mit irgendwelchen Dingen, mit Süchten und was weiß ich, mit Redensarten, wie wir mit Menschen umgehen. Aber ich glaube, dass das hilft uns, wenn wir unser Herz mit einem Abstand sehen, wenn wir mal wirklich daran arbeiten. Die Bibel macht deutlich, der Einzige, der ein reines Herz hat, das ist Jesus. Und der Einzige, der unser Herz prüfen und rein machen kann, ist Jesus. Psalm 139, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Jesus zeigt uns hier gewissermaßen, oder Gott zeigt uns am Alten Testament gewissermaßen, wie wir ein reines Herz bekommen können. Und bei Jesus war es so gewesen, er hat sich mit dem himmlischen Vater beschäftigt. Jesus suchte Abstand zum Alltag. Jesus suchte die Nähe Gottes. Jesus hat sich Zeit genommen, wirklich für Gott. Und er kam immer wieder gestärkt zurück von Gott. Und das macht so auch die Gemeinschaft mit Gott aus. Genau wie die Gemeinschaft, in einem Gottesdienst uns ja auch etwas ausmacht. Wir gehen ja sonntagsmorgen in den Gottesdienst nicht, weil wir zu viel Zeit haben, sondern weil uns das ja etwas bedeutet, ne? Hat man sich ja heute Morgen aufgemacht und hat den Wecker rechtzeitig gestellt. Aber wir brauchen diesen Abstand. In der Bibel lesen wir in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz. Also machen wir uns doch Gedanken, wie wir unser Herz behüten können, dass wir nicht alles an unser Herz ranlassen, sodass das Verborgene in uns nicht positiv, sondern negativ sich entwickelt. Wir bekommen ein reines Herz, wenn wir es von Jesus reinigen lassen und wenn wir die Nähe Gottes suchen. Und wir bekommen ein reines Herz, wenn wir seine Worte in uns wohnen lassen und in uns bewegen. Ich habe einen zweiten Punkt. Ein unreines Herz muss beständig gereinigt werden. Ein unreines Herz muss beständig gereinigt werden. Wir haben ja in der Bibel das Johannesevangelium, aber wir haben auch die Johannesbriefe von Johannes geschrieben. Und wenn man diese Johannesbriefe liest, so kommt einem dem Leser der Eindruck, als wären die Christen, das ist ja an Christen geschrieben, nicht bloß Heilige gewesen. Ja, manchmal steht an die Heiligen und so weiter. Aber wie sie gelebt haben und was sie gemacht haben. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht nämlich, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Da behaupteten wohl einige der Johannesbriefchristen, also die dort erwähnt werden, sie wären ohne Sünde. Ich habe das Ziel erreicht, ich bin perfekt, ne? Ich habe keine Schuld mehr, keine Sünde mehr, ich bin perfekt, aus irgendwelchen Gründen. Vollkommen und heilig. Johannes, der Apostel, antwortet, dass das nicht so sein kann, dass das eigentlich unehrlich ist, dass das ein Selbstbetrug ist. Ne? Dann schaut doch mal in euer Leben hinein. Das geht eigentlich nicht. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir sündigen und werden wir Vergebung brauchen. Ich habe vor kurzem mal mein Auto schön sauber gemacht und die Scheiben schön sauber gemacht. Und dann passiert Folgendes, du fährst mit dem Auto und auf einmal ist die Scheibe nach 50 Kilometer, nach 100 Kilometer ist die nicht mehr schön sauber. Und je nachdem, wie viel Fliegen und wie viel Dreck da rumfliegt, ne, kommt das automatisch. Und wenn wir uns als Christen durch diese Welt bewegen, ich will das mal so in die Richtung sagen, es kommt fast automatisch, ne, dass wir schmutzig werden, dass wir sündigen. Wir sind dieser Gefahr auf jeden Fall immer wieder ausgesetzt. Nicht, dass wir sündigen müssten, aber wir sind in einer Welt, die keine heile Welt ist. Deshalb, Johannes sagt, jeder Mensch, jeder Christ, bei jedem Christen ist es so, dass er noch sündigen wird. Aber vielleicht geht es uns manchmal ja nicht genau umgekehrt. Dass es uns genau umgekehrt geht, als das, was diese Johannesbriefchristen hier glaubten. Wie dem Petrus, der einmal sagte zu Jesus, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir können die Heiligkeit Gottes in Anbetracht unseres irdischen Zustands einfach nicht ertragen. Wir erkennen die Unreinheit unseres Herzens. Und wir fragen uns, wie wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können, wenn wir mal einen Fehltritt gemacht haben, nach einer Niederlage, nach einer geistlichen Niederlage oder was weiß ich. Lassen wir uns diese Frage stellen. In der Bibel lesen wir im Psalm 24, Vers 3 und 4, wer darf auf den Herrn, des Herrn Berg gehen? Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Und das ist da ein Bild im Alten Testament. Wie kann ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen? Das war ja im Alten Testament für mich persönlich gesehen ganz kompliziert durch die vielen Opfer und was die da alles machen mussten. Wir haben es ja jetzt einfach. Christus hat ein einmaliges Opfer für uns gebracht. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein reines Herz ist wichtig, selbst im Alten Testament. Und rein ist das Herz, das diesem Gebet entspricht. Ein reines Herz berechtigt auch in der ewigen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ein reines Herz berechtigt Gott, um alles zu bitten. Und dann könnte man natürlich sagen, eigentlich ist unser Herz ja nie rein. Können wir dann überhaupt beten, bitten, in Gemeinschaft mit Gott kommen? Doch, wir können. Wir können nicht, weil wir es gepackt und geschafft haben, weil wir besser sind als die anderen, die nicht gläubig sind, sondern weil Christus uns gereinigt und geheiligt hat. Und Paulus drückt das einmal in einem Wort aus, dass er sagt, in Christus haben wir, in Christus hast du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In Christus bist du gereinigt, bist du geheiligt. Ihr seid heilig. Und andererseits sagt die Bibel auch, strebt nach dieser Heiligung. Lebt also in dem, was ihr glaubt. Das ist damit gemeint. Jede Schuld muss fliehen, wenn es darum geht, dass wir in Gerechtigkeit mit Gott leben wollen, weil Jesus Christus die Schuld auf sich genommen hat. Und mir fiel da auch noch Davids Bußgebet ein, der gesagt hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David, der ein Gottesmann war und wo Gott unwahrscheinlich viel auch auf die geistliche Linie aufgebaut hat, auf diesen Mann, der war in Schuld gefallen, der hatte schuldige Hände, der hatte was vorgetäuscht, mit Lüge und Heuchelei befleckt, und hat so einfach so weitergelebt, obwohl er gläubig war. Und bis dann er zur Rede gestellt wurde durch den Propheten. Und David erkennt hier mit Recht, ich habe Unrecht getan, mit Recht Strafe verdient. Was macht David? Er sagt, schaffe in mir Gott. Er sagt, ich kann das nicht, ne? Wie soll ich das wieder in Ordnung bringen? Wie soll ich gerade biegen, was ich kaputt gemacht habe? Aber Gott, du hast die Macht, du hast die Kraft, es zu tun. Schaff du das. Gott muss an unserem Leben schaffe arbeiten. Wir müssen ihn an unserem Leben arbeiten lassen. Und das ist wichtig, dass es nicht nur äußerlich ist. Deshalb sagt David, schaffe in mir. Von innen heraus Veränderungen erfahren. Äußerlich, das hält nicht lange. Gottes Geist schließt mit keiner Sünde Frieden. Unser Leib ist ein Tempel Gottes und dieser Tempel muss gereinigt werden, damit du ein Salz und ein Licht sein kannst für Jesus. Das wird uns einfach in der Bibel immer wieder deutlich gemacht. Ich möchte euch mal so ein kleines Beispiel bringen. Ich habe mal so zwei Sachen hier mitgebracht, die könnt ihr aus der Ferne wahrscheinlich gar nicht erkennen. Hier, das ist ein Pelator. Weiß jemand, was ein Pelator ist? Ein Traktor kennt ihr, ne? Pelator, das ist so ein Sieb. Eine Badewanne. Hier habe ich einen fürs Waschbecken. Und dieser Sieb, der wird da drunter geschraubt, damit dieser Strahl geregelt ist. Also wenn jetzt dieser Sieb nicht da drunter ist und ihr macht den Wasser auf, dann spritzt das in alle Ecken und Kanten. Ne? Und das ist also auch ein Strahlregler. Er regelt den Strahl. Bei der Dusche ist uns das sehr unangenehm, wenn da kaum noch Wasser rauskommt, wird man kaum nass. Muss also wieder etwas passieren. Und wenn man längere Zeit einen neuen Strahlregler benutzt hat, dann kommt dann irgendwie Schmutz und Dreck rein. Da kannst du gar nichts gegen machen. Durch das Wasser, durch die Leitung, durch die Umwelt, was weiß ich, oder da wird mal die Hauptleitung abgedreht, dann kommt wieder Dreck in die Leitung. Und der Filter im Keller, der kann das oft gar nicht so rausfiltern. Auf jeden Fall ist irgendwann es nicht mehr so schön, wie es mal gewesen ist. Ne? Und was muss man tun? Man muss den reinigen. Heute wird ja alles weggeschmissen, aber ich habe das früher mal gelernt und wir haben das immer noch gereinigt. Wir haben das sauber gemacht. Sauber gemacht, 100% lief das dann wieder. Und ich denke, das ist ein Bild für unser Leben. Wir müssen unser Leben immer wieder reinigen, damit das Wasser des Lebens schön fließt. Damit wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben erfahren. Damit wir frohe Christen sein können. Damit die Salzkraft da ist. Deshalb muss unser Leben immer wieder gereinigt werden. Damit die Freude als Christen wirklich rauskommt. Und dann sagte eben der Johannes im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, wird er uns vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und Reinigung ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Reinigung ist etwas Wichtiges in der Gesellschaft, in viele Betriebe, die lassen Reinigungsdienste kommen, damit nicht der ganze Dreck da liegen bleibt. Reinigung ist wichtig, weil das Ganze schöner und angenehmer wird. Und deshalb ist das dieser zweite Punkt wichtig, dass man sich reinigen lässt. Ein dritter, die Konsequenz des reinen Herzens. Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und Gott schauen ist viel mehr als Mose möglich war, der Gottes Erscheinung nur nachschauen konnte. Ja, also das wird uns in der Bibel deutlich gemacht. Es greift über alles Menschenmögliche hinaus. Jesus hat mal gesagt, denn niemand kann Gott sehen. Denn niemand hat hier Gott je gesehen und kein Mensch wird leben, der mich sieht. Denn niemand hat je Gott gesehen, außer der Sohn, außer Jesus. Und hier wird deutlich, dass Gottschauen erst in der neuen Welt vollkommen erfüllt wird. Das haben wir auch in Liedern heute gesungen. In Offenbarung heißt, denn sie werden sein Angesicht schauen. Im 1. Johannesbrief steht, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, wenn wir in seiner Welt hineinkommen. Das ist eigentlich das Ziel. Die Konsequenz des reinen Herzens, wir werden Gott schauen. Und dennoch gibt es eine vorläufige Erfüllung, so möchte ich das mal sehen. Als Mose vor dem brennenden Busch stand, diesem Dornbusch, sagt ihm Gott, ziehe deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden, hier ist Gott gegenwärtig. Und dann hat er das gemacht. Der Mose hatte erkannt, ich habe kein reines Herz. Jesaja sagte, ich sah den Herrn sitzen auf einem großen und erhabenen Stuhl. Mose führte viele Millionen Menschen aus Ägypten durch die Wüste. Und der Hebräerbrief sagt, er hielt sich an Gott, als sähe er ihn. Ich habe mir gedacht, wenn wir leben, mit Jesus leben, wir sehen Jesus ja nicht. Und doch haben wir Augenblicke oder Stunden, wo es so ist, als wäre er ja fast sichtbar da, dass wir uns so an ihn halten können, dass er uns trägt, dass er uns durchführt durch dunkle Täler des Lebens. Er hielt sich an Gott, als sähe er ihn. Und Stephanus sah den Himmel offen und den Sohn Gottes zur Rechten sitzen. Und Jesus sagt seinen Nachfolger: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und spürten nicht auch die Jünger auf dem Berg der Verklärung etwas von dieser sichtbaren Welt oder von Gott, dieser Begegnung, dass Petrus sagte, hier ist gut sein, ich will diesen Augenblick wirklich festhalten. Lass uns Hütten bauen. Also einfach, dass das immer so sein soll, diese Erfahrung. Ich denke, da wo Jesus ist, da ist gut sein. Da schauen wir den Abglanz von Gott. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir schauen Gott. Und wir können Gott auch schauen in den Werken seiner Schöpfung. Wie wunderbar hat er doch alles gemacht. Aber wir können ihn auch schauen in seinem Wort, wenn wir sein Wort lesen, dass er uns in seinem Wort begegnet. Und wir schauen ihn in uns, weil er Wohnung in uns bezogen hat und wie er uns verändert. Paulus sagt mal, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir schauen ihn in einer lebendigen Hoffnung in der Ewigkeit. Gott in Ewigkeit schauen, das ist unser Ziel über den Tod hinaus. Das ist das absolute Seligsind. Dann werden wir auch sagen, hier ist es gut sein. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Und deshalb sagt Jesus hier, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und ich möchte uns einfach auch Mut machen, dass dieses Leben, was Gott in uns hineingelegt hat durch Jesus, aus uns herauskommt in dieser sichtbaren Welt, dass wir anderen Menschen ein Salz sind und ein Licht sind, dass Menschen den Wunsch haben, diesen Gott zu erleben. Das wünsche ich uns. Amen. Ich möchte noch gerade mit uns beten. Herr, du kennst unser Leben, du weißt, wie es in uns aussieht, du weißt, wo wir Veränderung brauchen, wo wir uns selbst quälen, wo wir frei werden möchten. Und ich bitte dich, Herr, dass du unser Leben veränderst, dass wir uns dir öffnen, dass du unser Herz verändern kannst, dass du es immer mehr neu machen kannst. Herr, du hast gesagt, siehe, ich mache alles neu. Schenke das in unserem Leben. Ich bitte dich darum, dass dieses Leben aus Gott wirklich auch in dieser Welt sichtbar wird. Herr, wir bitten dich, dass wir ein Zeugnis sind für Menschen, die dich noch nicht kennen. Amen.